Hallo, Johannes Pertu hier. 2024, in diesem Jahr sollten eigentlich wieder Menschen auf dem Mond stehen. 55 Jahre nach Neil Armstrong und Buzz Aldrin. Die NASA hat den Zeitplan jetzt verschoben. Der nächste Mensch soll jetzt 2026 zum Mond fliegen. Aber das Projekt zeigt schon, dass im und um den Weltraum gerade viel los ist. Verschiedene Länder schicken Sonden zum Mond. Startups entwickeln Moon Rover und Elon Musk will zum Mars. Unser Autor Raphael Smarzoch zeigt jetzt im Radiofeature die Begeisterung für das All. Damals bei der ersten Mondlandung und heute.
Es ist 21 Uhr, hier ist Trias, Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. In wenigen Minuten wird die amerikanische Mondfähre Eagle auf dem Erdtrabanten landen. Trias wird sie laufend über alle Phasen dieses größten Abenteuers der Menschheit unterrichten. Im Trias-Sonderstudio begrüße ich nun unseren wissenschaftlichen Redakteur Hans-Gerhard Meyer und den Leiter der Satellitenbeobachtungsstation der Wilhelm-Förster-Sternwarte, Harro Zimmer. Meine Herren.
Ja, beginnen wir. Wir nähern uns in diesem Augenblick dem großen historischen Moment. Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem die Apollo, die Landefähre des Apollo 11 Raum- und Raumflugunternehmens auf dem Mondboden aufsetzen wird. Sie ist jetzt zur Zeit bereits bis an die 15-Kilometer-Marke herangeflogen, an die Mondoberfläche. Sie rast jetzt wie ein Düsenjäger mit nach irdischen Maßstäben dreifacher Schallgeschwindigkeit in etwa 15 Kilometern Höhe über den Mondboden flach hinweg und wird in etwa jetzt 3 bis 4 Minuten das... Hallo Houston, Augenblick bitte, meine Hörer. Hallo Houston. Verzeihen Sie, liebe Hörer, wir müssen gelegentlich mit
Zurück zum Mond. Warum es einen neuen Wettlauf im Weltraum gibt. Von Raphael Smarzoch. Es ist der 20. Juli 1969. Apollo 11 ist seit 3 Tagen unterwegs. Während der Astronaut Michael Collins im Raumschiff Columbia den Erdtrabanten umkreist, rasen Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin in der Landefähre Eagle dem Mond entgegen. Sie werden etwas tun, was noch kein Mensch getan hat. Sie werden auf dem Mond landen. Zurück zu der Original-Radiosendung.
2 Menschen sind im Augenblick in der Anflugsphase auf dem Mond. 2 Menschen in einer Phase des Raumfluges, die es ebenfalls nie zuvor gegeben hat. Denn alle bisherigen Raumfahrer sind nur bis auf 15 Kilometer an die Mondoberfläche herangekommen. Hallo Houston, hier ist Trias. Hallo Houston, hören Sie mich?
Hallo Trias, hier ist Houston.
Zurzeit arbeitet das Gerät noch mit der automatischen Steuerung. Das Bordrechensystem rechnet den Schub, der für den kontrollierten Abstieg notwendig ist, aus. Dann beginnt die sogenannte Anflugphase, die sogenannte Landephase, in der das Raumschiff eine Drehung vollführt.
Sie liegen also jetzt flach über der Mondoberfläche in Ihrem Raumschiff, die Beine in Flugrichtung. Dann in etwa 150 Metern Höhe haben Sie kaum noch eine Vorwärtsgeschwindigkeit und werden dann wie ein Hubschrauber in die Tiefe segeln.
In diesem Augenblick beginnt das Raumfahrzeug mit den Rotation- und Pitch-Over-Manövern. Das Raumschiff richtet sich jetzt langsam auf und beginnt mit der Drehbewegung, um die Fenster in die richtige Position zu bringen.
Ja, und jetzt fangen sie an zu kippen, das ist das Pitch-Over.
Bis zu 600 Millionen Menschen verfolgen weltweit die Mondlandung vom Fernseher oder Radio. Die Straßen in den Großstädten sind wie leergefegt. Ein mediales Großereignis, das kommende Astronautengenerationen prägt. Auch Reinhold Ewald schaut damals zu, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf den Mond zufliegen. Er ist 11 Jahre alt und wird später selbst in den Weltraum reisen.
Gott sei Dank haben mich meine Eltern wunschgemäß geweckt. Das war ja mitten in der Nacht. Das war ein Kulminationspunkt für eine Beschäftigung mit Raumfahrtthemen. Ich hätte aber damals jetzt nicht für möglich gehalten, dass ich selbst auch einmal in die Abgasspuren von Armstrong und Aldrin treten würde.
Es geht jetzt in den Gleitflug über. Es ist soeben gesagt worden. Sie sind also nur noch wenige hundert Meter über der Mondoberfläche.
Also ich war damals 15 Jahre alt auf dem Gymnasium. Das war ein Internat. Es war mir klar, dass da ein ganz neuer Aufbruch beginnt und dass ein neues Zeitalter begonnen hat. Heute bereitet mir das Gänsehaut. Heute bereitet mir die gesamte Geschichte von Apollo 11, von den ganzen Apollo-Missionen Gänsehaut.
Der Planetenforscher Ralf Jaumann erlebt die Mondlandung nicht live. Als Internatsschüler ist es ihm verboten, nachts aufzubleiben. Die historische Pioniertat sieht er am Folgetag in der Fernsehzusammenfassung. Das Ereignis hinterlässt auch bei ihm einen bleibenden Eindruck. Jahre später schreibt er ein Buch über den Mond und die Apollo-Missionen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist er stellvertretender Leiter beim Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
Wenn ich mir das alles durchlese, welche Probleme die hatten. Apollo 11 hat sich von der Kommandokapsel gelöst und ist runtergeflogen. Ja? Und beim Runterfliegen hat sich das Radar, das war eingeschaltet, und das war aber das Radar, das ununterbrochen den Kontakt beim Zurückfliegen an die Kommandokapsel herstellen sollte. Und das hat ununterbrochen einen Fehler gemeldet.
Davon kriegen die Zuschauer vor den Fernsehern und die Kommentatoren allerdings nichts mit.
Everything looking good, also alles sieht großartig aus, alle Systeme arbeiten völlig einwandfrei. Das Raumschiff, wie gesagt, führt diesen Landeanflug wie im Bilderbuch aus. Höhe ist gut, alles genau vorgeschrieben.
Die letzte Phase ist auch eben freigegeben worden, go for landing.
Go for landing, also das sind jetzt die, als der Augenblick, auf den die ganze Menschheit wartet, auf den die ganze Welt hört zu. Wir haben Grün für die Landephase, fürs Aufsetzen.
Fantastischer Funkverkehr übrigens, hervorragende Kommunikation.
Das ist die Stimme von Haro Zimmer. Zusammen mit Hans-Gerhard Meyer kommentiert er alle Mondmissionen von Apollo 11 bis Apollo 17. Für das Interview sitzt er 50 Jahre später, im Jahr 2021, wieder an seinem alten Arbeitsplatz, dem ehemaligen Funkhaus des RIAS in Berlin, wo heute Deutschlandfunk Kultur sein Hauptquartier hat.
Ich will mir das wirklich so vorstellen, wie das damals war. Wie arbeiteten Sie damals?
Wir haben das natürlich auch versucht, im Dialog zu machen. Also einer alleine ist das immer etwas schwierig gewesen. Und mitunter häufig mit Fragezeichen. Das haben wir eigentlich ganz ungekünstelt, mitunter auch ganz frei von der Leber weg in das Mikrofon gesagt. Wir waren einfach mittendrin und etwas von den Gefühlen, die uns bewegt hatten, die kamen also auch sicherlich rüber.
Sie haben durchgemacht?
Ja, wir haben durchgemacht. Wir haben durchgemacht. Vor allem war das natürlich in der Zeit der Mondlandung selbst. Das ging ja also dann tatsächlich bis in die frühen Morgenstunden. Ich dachte, erleben wir tatsächlich das große Abenteuer oder kann das auch nur bis zu einer gewissen Zeit vernünftig laufen? Also es gab eine ganze Menge von Imponderabilien, die man nicht richtig einschätzen konnte.
Also das Mondlandemodul war nichts anderes als eine größere Cola-Dose mit ganz dünnem Blech und ein paar Beinchen unten drunter.
Damals schätzt die NASA das Gelingen der Apollo-11-Mission auf 50%.
Heutzutage werden neue Kapseln entwickelt, die müssen 99,9% sicher sein. Und ist mir ehrlich gesagt auch lieber so.
Matthias Maurer beendet im September 2018 sein Astronautentraining bei der ESA. 2021 ist er als 12. Deutscher ins All gereist.
Ja gut, die Technik damals, die war noch ein bisschen robuster. Man muss sich vorstellen, der Apollo-Computer, der wog damals 32 Kilo. Und der hatte 36 Kilobyte Speicher. Das bedeutet, jedes Smartphone heute ist ungefähr 1 Million Mal leistungsfähiger. Ein Smartphone heute ist mehr Rechenleistung, als die komplette NASA für das komplette Apollo-Missionsprogramm hatte.
Es hätte damals also genauso gut schiefgehen können. Den Astronauten ist das Risiko bewusst. Man akzeptiert es. Neil Armstrong stellt zwar später fest, dass sein Leben als Kampfpilot im Koreakrieg viel eher auf dem Spiel stand, Die Mondlandung wäre aber angeblich wegen ständiger Fehlermeldungen des Bordcomputers beinahe abgebrochen worden. Der Astronaut Charlie Duke, der einige Jahre später mit Apollo 17 selbst den Mond besucht, ist damals im Kontrollzentrum der Verbindungssprecher zwischen den Astronauten im All und der Bodenstation.
Momente vor der Landung waren wir in der Einsatzleitung unglaublich angespannt. Wir hielten buchstäblich den Atem an.
Noch 20 Meter über der Mondoberfläche. Bereit zum Aufsitzen. 5,5 Meter.
Jede Sekunde muss die Berührung erfolgen.
Die hatten auch keine richtige Abstandsmessung. Die haben aus dem Fenster geguckt und haben sich die Krater angeguckt. Und an der Größe der Krater haben sie versucht festzustellen, wie weit sie weg waren, wie sie geflogen sind. Und die wussten auch nicht genau, wo sie landen. Da ist keiner vorher hingegangen und hat auf 10 Zentimeter genau hingeguckt. Klar, und Armstrong hat halt dann gesagt, okay, da kann ich nicht landen. Und dann hat er halt ein Stückchen weiter geflogen. Inwieweit es stimmt, dass er dann auch keinen Treibstoff mehr hatte, das bleibt dahingestellt. Ich würde mal sagen, sicherlich hat er noch Treibstoff gehabt.
Because we were running out of fuel due to these other problems that had occurred during descent.
Uns ging der Treibstoff aus wegen Problemen beim Abstieg. Ich musste einen Befehl weitergeben. Eagle 60 Sekunden. Sie hatten dann nur noch 60 Sekunden Zeit, um zu landen. Dann funkte ich Eagle 30 Sekunden.
Geh vorwärts. Mach es. 30 Die Welt hält den Atem an.
Engine stopped.
Ja. Motoren gestoppt. Das Landelicht ist aufgeleuchtet.
Touchdown.
Touchdown, sagte Mission Control eben.
Sie sind auf dem Mond gelandet.
Wenige Sekunden später hörte ich Buzz Aldrin sagen, Kontakt, Motor aus. Wir wussten, dass sie gelandet waren.
Sie sagen, Sie waren verblüfft, als Sie Armstrong kühl sagen hörten, The Eagle has landed, nach dieser Landung. Warum waren Sie verblüfft?
Ja, weil wir Sekunden vorher nicht genau wussten, wie endet das Ganze. Nicht, wir wussten zwar, dass er runter ist und dass er also sehr nahe am Boden sein musste, aber als er plötzlich so wirklich nonchalant und kühl. Wir sind gelandet, blieb uns eigentlich die Luft weg. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Doch, ja, sie waren gelandet und das musste man erst mal verdauen. Erst mal tief Luft holen und es war ja auch nichts passiert. Es gab keinen Krach, keinen Crash oder was. Das war dann also schon etwas für uns sehr Erstaunliches, Verblüffendes, aber dann auch Beruhigendes.
Sie sind gelandet, das erste Wechselgespräch zwischen Mission Control und den Astronauten in Houston und den Astronauten auf dem Monde ist geführt worden. Der große Augenblick der Menschheitsgeschichte. Jetzt ist er da, er ist bereits vorüber. Wir alle haben es erlebt. Neil Armstrong, Buzz Aldrin sind auf dem Mond gelandet. und werden jetzt auf dem Monde für wahrscheinlich, wenn alles so klappt, wie man es sich denkt, für 22 Stunden bleiben, während ihr Astronautenkollege...
Das Go for Stay ist auch bereits in der Zwischenzeit erfolgt.
Ja, sie haben also inzwischen bereits sogar das Go für das Verbleiben auf der Mondoberfläche erhalten. Mission Control hat also sämtliche Signale, die aus dem vom Mond, aus dem Raumschiff herüberkommen, in bester Ordnung erhalten. Alles ist also so fantastisch glatt gegangen wie im Traum überhaupt.
Wir gaben die Verantwortung an eine neue Crew ab. Nach einer Pressekonferenz fuhr ich nach Hause, weckte meine Jungs und meine Frau und beobachtete die ersten Schritte auf dem Mond von zu Hause aus.
Die Landung war ja so 21.17 Uhr. Die Öffnung, das war etwa 5 Stunden später. Das war schon sehr verblüffend. Erst ging ja die Klappe auf und Armstrong guckte eine Weile raus, ist ja nicht sofort ausgestiegen, inspizierte optisch ein wenig die Umgebung. Und dann hat er sich also ganz langsam nach draußen bewegt. Auch das war ja sehr merkwürdig. Was würde passieren, wenn er da auf den Boden tritt, wie verhält sich der Boden, wenn dann sozusagen der erste menschliche Fuß ihn berührt. Aber auch das ging ganz gut.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Neil Armstrongs Worte gehen in die Geschichte ein und zementieren Amerikas Vormachtstellung weltweit. John F. Kennedys Vision vom 25. Mai 1961 wird Wirklichkeit.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal.
Ich glaube, diese Nation sollte sich dazu verpflichten, noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond und sicher wieder zur Erde zurückzubringen.
Die Mondlandung wird zu einem nationalen Ziel erklärt. Die Raumfahrt der USA steht unter einem enormen Erfolgsdruck. Der große Gegenspieler, die kommunistische Sowjetunion, hat einen riesigen Vorsprung.
Es ging natürlich schon auch um die Beherrschung des Weltraums.
Eigentlich ist das Apollo-Programm ein Produkt des Kalten Krieges.
1959 gelingt es der UdSSR, eine Sonde zum Mond und wieder zurück zur Erde zu fliegen. Luna 3 übermittelt die ersten Bilder von der Rückseite des Mondes. Eine wissenschaftliche und technische Pionierleistung. Für die Amerikaner ein Schock.
Die Russen hatten gewissermaßen die Vorgabe gemacht und haben sich sozusagen kaputt gearbeitet an diesem Programm. Und die Amerikaner haben nachgeholt, haben das also durchgezogen, haben Erfolg gehabt, sicher.
Das kann man natürlich als Pioniergeist bezeichnen, aber es war ganz klar, die USA hat gesagt, wir können technologisch nicht dahinter zurückstehen und hat natürlich alles unternommen, um diesen technologischen Rückstand nicht nur aufzuholen, sondern zu überholen.
Der Preis, den die USA für dieses Überholmanöver zahlen, ist hoch. Auf dem Weg zum Mond werden Fehler gemacht. Die Astronauten der Apollo-1-Mission, Edward White, Virgil Grissom und Roger Chaffee, sterben am 27. Januar 1967 bei einer Routineübung im Weltraumbahnhof Cape Canaveral. In der Raumkapsel, die an der Spitze der ca. 70 Meter hohen Saturn-Rakete montiert ist, bricht ein Feuer aus. Jegliche Rettung kommt zu spät. Die Weltraumaufenthalte haben auch Auswirkungen auf die Psyche der Crew. Was geht wohl Michael Collins durch den Kopf, als er den Mond ganz alleine in der Columbia umkreist während seinen Kollegen die ruhmreiche Aufgabe zukommt, den Mond zu betreten. Ein einsamer Wächter in der schwarzen Leere des Weltraums, der in diesen Augenblicken nur wenig zu tun hat. Was geht ihm wohl durch den Kopf, als er im Nichts des Alls seine Bahnen zieht? Spürt er eine kosmische Einsamkeit? Oder gar ein Minderwertigkeitsgefühl im Angesicht der Erde, die gespenstisch im Raum schwebt?
Ihr ganzer Wertekanon veränderte sich beim Anblick der Erde. Und das hat sich dann ja auch später zum Teil in ihrer menschlichen und beruflichen Karriere nach den Mondflügen niedergeschlagen.
Das Leben der Astronauten verändert sich nach der Mondlandung schlagartig. Es ist nicht nur der Ruhm, der ihnen zu schaffen macht, das Rampenlicht und die vielen medialen Verpflichtungen, sondern auch die existenzielle Erfahrung, im Weltraum gewesen zu sein. Eine Erfahrung, auf die sie niemand vorbereiten kann und die jeder anders verarbeitet. Buzz Aldrin wird zum Alkoholiker, leidet an Depressionen und begibt sich schließlich in psychiatrische Behandlung. Heute ist er wieder trocken.
Wir haben erlebt, Irwin von Apollo 15, der zum Prediger wurde und versucht hatte, die Arche Noah auf dem Berg Ararat zu finden. Charlie Duke, mit dem ich gut bekannt bin, der ist also erstmal völlig aus der Bahn geraten, ist dann in die Fänge von Evangelisten geraten, ist dann zum christlichen Glauben übergekehrt. Sie finden die merkwürdigsten Dinge. Ein Astronaut wurde plötzlich weitestgehend durch esoterische Theorien bekannt. Es hat nicht jeder so gepackt. Jeder hatte eine Art Erweckungserlebnis, aber das konnte positiv oder aber auch negativ sein.
Auf dem Mond fand James Irwin zusammen mit seinem Kollegen David Scott den Genesis-Felsen, einen Mondstein, der 4 Milliarden Jahre alt ist. Gottes Stimme habe ihm persönlich geholfen, diesen Stein zu finden. Ed Mitchell von Apollo 14 widmete sich parapsychologischen Studien und gründete ein Institut für noetische Wissenschaften, wo Telepathie und Hellseherei erforscht wurden.
Well, the most dramatic moment was in orbit. We had gone into orbit on the far side of the moon.
Der dramatischste Moment war für mich im Orbit. Wir waren auf der Rückseite des Mondes. Ich konnte nur die Sterne sehen.
You could look out one way and you see all the stars. You look at the other way towards the moon and it's just.
Blickte man in die Richtung des Mondes, sah man nur schwarz. Ich hoffte, dass alles in Ordnung war.
Then you come into sunlight.
Dann traten wir ins Sonnenlicht ein. Und ich musste an die Filmmusik von 2001 denken. Und dann sahen wir die Erde aufgehen.
Diesen Moment beschreiben alle Astronauten als besonders eindrucksvoll. Die Crew der Apollo 8, die den Mond nur umkreist, macht ein Foto der aufgehenden Erde. Earthrise aus dem Jahr 1968 zählt zu der einflussreichsten Umweltfotografie des 20. Jahrhunderts und war gleichzeitig auch bedeutend für die Entstehung der Naturschutzbewegung.
Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty.
Allein bei der Vorstellung habe ich schon Gänsehaut, mir zu überlegen, ich bin auf dem Mond und sehe am Horizont die kleine blaue Kugel aufgehen und weiß, alles, was mir wichtig ist, alles, was ich kenne und was ich gelernt habe, hat sich auf dieser kleinen blauen Kugel abgespielt und dahinter und um sie herum gibt es alles nur schwarzes Vakuum.
Der Blick auf die Erde, den Matthias Maurer beschreibt, hat gravierende Konsequenzen. Der Historiker Alexander Gebhardt forscht über die Astrokultur des 20. Jahrhunderts. Die Mondlandung von Apollo 11 schuf nicht nur ein Bewusstsein für die Erde und ihre Beschaffenheit. Sie ist auch für ein Phänomen verantwortlich, das er als das Apollo-Paradoxon bezeichnet.
Plötzlich löst sich die Zukunft vom Weltraum ab und findet nicht mehr notwendig eine expansive Zukunft, sondern eher eine introspektive Zukunft.
Die Mondlandung markiert nicht den Beginn einer neuen Phase, einer Zukunft in den Sternen, sondern ihr Ende. Die Eroberung des Weltraums wirft den Menschen wieder zurück auf sich selbst. Die Final Frontier wird also buchstäblich zu einer endgültigen Grenze. Sie markiert einen Schlusspunkt.
Wir sind zum Mond aufgebrochen, um den Mond zu entdecken, aber wir haben die Erde gefunden.
Der Glaube an Fortschritt ist zusammengebrochen, zumindest Fortschritt im technischen, futuristischen Sinne, und man konzentriert sich dann eher auf sich selbst und versucht, das Gemeinleben anders zu organisieren, anders miteinander umzugehen und zu kommunizieren. Es gibt den berühmten Begriff der Me-Decade, das Individuum wird entdeckt. Leute versuchen, sich persönlich zu verbessern, Meditation, kleine Gruppen, man spricht ganz anders miteinander, und da ist dann die Weltraumbefahrung sehr weit weg und gilt vor allen Dingen als Ausdruck von etwas, was man eigentlich überwinden möchte, nämlich der Glaube an quasi also menschliche Hybris und Machbarkeit und große technische Systeme, Fortschrittsglauben, die Planbarkeit von Zukunft.
Das Apollo-Programm, das heißt also das, was Kennedy vorgegeben hatte, war, einen Mann zum Mond zu bringen und wieder zurückzubringen. Ja. Das heißt, der Auftrag war erfüllt, hat ihn sogar übererfüllt.
Der Apollo-Rausch ist vorbei. Eine Weltraummüdigkeit setzt ein. Auf die Siegeseuphorie folgt Ernüchterung. Lohnt es sich wirklich noch, Geld für weitere Mondflüge auszugeben? Die politische Stimmung beginnt zu kippen.
Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest.
Andere Herausforderungen rücken in den Fokus.
Das war nämlich der Vietnamkrieg. Der hat die Menschen viel mehr beschäftigt, weil damals wurde in den USA die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Das heißt, Männer mussten plötzlich an die Front und mussten um ihr eigenes Leben fürchten. Und ich glaube, das ist dann den Menschen doch näher, das eigene Leben, als dieser Traum, von in den Weltraum zu fliegen. Beides zusammen war ökonomisch dann auch langfristig für die USA nicht zu stemmen. Also man kann nicht gleichzeitig in einem Krieg kämpfen und ein ganz teures Weltraumprogramm durchführen.
Also es ist nach Apollo kein Ziel gesetzt worden, wo man in ähnlicher Weise und dann hoffentlich aber in internationaler Zusammenarbeit sagte, das ist jetzt was Gutes für die Menschheit.
Our ancestors crossed mountain ranges, sailed open oceans to map new lands and sought out the unknown while always looking to the stars. We're curious, and now we're at a place where we can pioneer new horizons. Because Earth, this blue planet and all its beauty, is just our starting place.
It's time to go again.
Die Weltraummüdigkeit ist offensichtlich vorbei. Es soll wieder zum Mond gehen. Im Video der Raumfahrtagentur Blue Origin mit neuer Technik, Pathos und Bombast. Ein neues Rennen um den Mond hat begonnen. Der Wettkampf ums All ist zurück. Aber mit völlig neuen Regeln und unter neuen Bedingungen. Es geht nicht mehr um ein Kräftemessen zweier politischer Systeme.
We are Blue Origin. And this is just the beginning.
You don't choose your passions. Your passions choose you. When I was 5 years old, I watched what you just rewatched, and it had a huge impact on me. And it hasn't changed. None of that passion has gone away. This is me in high school.
Das ist Jeff Bezos. Dem über 100 Milliarden US-Dollar schweren Amazon-Gründer gehört die Raumfahrtagentur Blue Origin. Die Erde sei endlich, sagt er bei einer Präsentation. Sollten Weltwirtschaft und Bevölkerung weiterhin wachsen, sei der Weltraum der einzige Weg, um das Überleben der Menschheit zu garantieren. Die Menschheit retten. Ein edles Motiv für die neuen Raumfahrtpläne. Aber nicht das Einzige und nicht das Entscheidende. Den Teilnehmern am neuen Wettlauf zum Mond winkt eine ganz irdische Siegprämie. Es geht um Geld. Wirtschaftliche Interessen stehen im Vordergrund.
Let me show you something. This is Blue Moon. We've been working on this lander for 3 years. It's a very large lander.
Winzig sieht Jeff Bezos 2019 neben dem in blaues Scheinwerferlicht gehüllten Moonlander aus. In Zukunft soll dieses Raumschiff rund 7 Tonnen Equipment zum Mond transportieren. Bezos ist nicht der einzige Multimilliardär, der ins All will. Elon Musks erklärtes Ziel ist der Mars. Schon jetzt bringen die Raketen seines Raumfahrtunternehmens SpaceX Astronauten zur ISS und massenhaft Satelliten ins All. Angefangen hat er mit eher bizarren Aktionen. Im Februar 2018 schießt Musk ein Tesla-Auto in den Weltraum. Im Jahr 2021 eine Rakete mit der Asche von 152 Verstorbenen. Die Urnen kreisen zurzeit in der Erdumlaufbahn und sollen 2044 verglühen.
Der Wettlauf ist jetzt sogar noch intensiver und wichtiger. Damals ging es meiner Meinung nach, also beim ersten Mondwettlauf, zwischen einem System Sowjetunion und zwischen USA, ist eigentlich zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Also sozusagen eine ideologische Auseinandersetzung auch. Jetzt zwischen China und den USA geht es auch darum, um eine Art wirtschaftliche Vormachtstellung. Beide haben erkannt, der Weltraum ist sozusagen das neue Territorium, was wichtig ist für die Zukunft. Dort liegen auch wirtschaftliche Schätze und es wird ein wirtschaftliches Wettrennen sein.
Heute wollen nahezu alle großen Nationen zum Mond fliegen. China ist es 2019 gelungen, mit der Sonde Chang'e 4 auf der Rückseite des Mondes zu landen. Ein riskantes Unterfangen, das bis dahin noch niemandem geglückt ist, weil dort der Funkverkehr zur Erde abgeschnitten ist. Indien hat 2023 ein Landegerät und ein Fahrzeug zum Mond gebracht. Die Japaner entwickeln einen massiven, mit Brennstoffzellen betriebenen Rover, der Astronauten transportieren soll. Auch Israel ist den weiten Weg zum Mond angetreten. Eine Sonde der privaten Raumfahrtagentur SpaceIL stürzte beim Landeanflug ab. Ein zweiter Lander ist bereits in Planung. 2024 sollten eigentlich sogar wieder Menschen auf dem Mond stehen. Das haben der damalige US-Vizepräsident Mike Pence und NASA-Chef Jim Bridenstine im Jahr 2019 angekündigt. Inzwischen wurde die Mission auf 2026 verschoben.
Der Mond ist zu einem interessanten Prestigeobjekt geworden, vor allen Dingen für Raumfahrtneulinge, würde ich fast sagen.
Staatliche Weltraumagenturen interessieren sich wieder für den Mond. Anders als früher vergeben sie immer mehr Aufträge an Privatunternehmen, nicht nur an die großen wie SpaceX. In Zeiten, in denen alle von Start-ups reden, mischen diese auch im Mondgeschäft mit, die Underdogs der Raumfahrtindustrie. Deutschland ist keine der ganz großen Raumfahrtnationen, aber auch hier tut sich was. German Orbital Systems entwickeln Soft- und Hardware für Raumfahrtflüge. Berlin Space Technologies haben sich auf kosteneffiziente Satelliten spezialisiert. Und ein Start-up möchte sogar direkt zum Mond fliegen.
Hi, ich habe einen Termin mit dem Andreas Schippers.
Ja, der ist oben, komm ich rein.
Super, danke.
Zu Besuch bei PT Scientists im Jahr 2019. Mitten im eher trostlosen Berliner Stadtteil Marzahn sitzt das junge Unternehmen damals. Neben einem Autohaus und umgeben von gelben Plattenbauten stehen ein paar unscheinbare graue Containerbauten, in denen das Start-up seinen Sitz hat. Im Inneren Büroräume und eine Halle, wo der größte Stolz der Firma steht. Das Mondlanderaumschiff Alina und die Mondrover, die in Zukunft zum Mond fliegen sollen.
PT Scientist hat begonnen vor knapp 11 Jahren als ein Projekt von 6 sehr jungen Nerds, die sich gesagt haben, hey, da gibt es diesen Google Lunar X Prize und man kann wahnsinnig viel Geld gewinnen, wenn man es schafft, einen Rover zum Mond zu bringen. Und aus dieser Idee ist etwas gewachsen über diese vielen Jahre, was wir heute eher als mittelständisches Raumfahrtunternehmen betrachten müssen.
Dieses mittelständische Raumfahrtunternehmen will damals die Mondbegeisterung des 20. Jahrhunderts reanimieren. Ein neuer Apollo-Moment für die Welt. So steht es 2019 zumindest auf der Missions-Homepage der Part-Time-Scientists. Für ihr Vorhaben, einen Rover auf dem Mond zu landen, haben sich die Teilzeitwissenschaftler keinen besonders glamourösen Firmennamen gegeben.
Wir bezeichnen uns selbst als New Space-Unternehmen. Und New Space in unserer Definition bedeutet, dass wir eben genau das tun, nämlich Akteure, die normalerweise den Weltraum für sich noch nicht entdeckt haben, an Bord zu holen. Und mit Vodafone zum Beispiel haben wir einen Akteur gewonnen, der gesagt hat, okay, das ist interessant, die Idee von einem erdbasierten Netzwerk einfach mal auf den Mond zu übertragen.
PT Scientists hat damals ernsthaft geplant, ein LTE-Netzwerk auf dem Mond zu errichten. Mobiles Internet für den Mond. Marketing gehört zum New Space-Geschäft, wie die Raketen zum Raumschiff.
The Moon, our closest neighbor in the solar system. And yet, it has always seemed distant and unreachable until now. Now.
Das Gespräch mit Andreas Schepers erinnert manchmal an einen Sales-Pitch.
Audi ist natürlich ein Unternehmen, was sich ja ganz hervorragend mit Mobilität auskennt. Die wissen, wie man Autos baut. Und die haben uns geholfen, diesen Rover weiterzuentwickeln.
Dieser Rover steht 2019 im Erdgeschoss der PT Scientist Zentrale. In einer großen Halle, wo auch die alten Prototypen zu finden sind. Der Entwickler Carsten Becker demonstriert das neueste und leichteste Modell. Dazu muss der Rover aber zunächst in eine Art Sandkasten gehoben werden.
Soll ich auch mit anpacken? Was machen wir jetzt?
Wir laden jetzt mal den Rover in das Testbett und fahren mal einfach.
Kannst du mit reinkommen? Darf ich mit reinkommen? Okay.
Macht nur sehr dreckige Schuhe, das Material, weil das ist eine speziell ausgewählte Eifellava. Die entspricht von der Zusammensetzung her genau dem, was man auf der Mondoberfläche unter dem feinen Staub erwartet. Mhm. Das heißt, man hat da so eine 2 cm Staubschicht und darunter kommt dann so eine tragende Schicht sozusagen und das ist die, das man da findet.
Circa 35 Kilo wiegt der vierrädrige Rover, der ein wenig wie die Filmroboter Nummer 5 oder Wall-E aussieht. Ein Solarpanel bedeckt fast seine gesamte Oberfläche. An seinen Rädern sind Einkerbungen. Sie sollen die Fortbewegung auf der Mondoberfläche erleichtern. Vorne hat er einen Aufbau mit einem Kamerakopf. Das Fahrzeug reicht Carsten Becker bis zu den Knien. In 2 außenliegenden Kameras stecken Farbsensoren, die zur Steuerung auf der Mondoberfläche dienen.
Ja, dann wollen wir das mal fahren?
Ja, können wir gerne machen. Ich mach kurz die Steuerung mal.
Ja.
So, und dann können wir den vom Prinzip her auch schon direkt losfahren lassen.
Sag mal, darf ich den auch mal fahren?
Ja, klar.
Oh, wow. Okay, warte mal. Dann, genau, halt mal bitte.
Ich halte mal das, genau.
Ich mach das, geht das mit einer? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, genau, also so nicht halt so sehr in die Mitte, sondern drück mal einfach da vorne, da, wo die, genau. Wenn du jetzt ein bisschen nach rechts gehst, dann fährt er auch nach rechts. Oh, achso, wow. Du bist ja im Seitwärtsfahrmodus, okay, ja, passt.
Warte, dann lass uns.
So. Alles gut?
Jetzt hat er durchgedreht.
Ja, das, so.
Ah, guck mal, jetzt. Das stimmt. Wenn ich mehr in die Mitte gehe, desto langsamer fährt er.
Aber nicht genau in die Mitte gehen, weil okay, das ist dann so eine Singularität und dann macht es und dann ist er weg.
Ernsthaft?
Nein, also nicht der. Es ist halt sehr undefiniert, was er dann macht und dann macht er komische Sachen.
Okay, verstehe. Ah, wenn ich jetzt loslasse, hört er auf. Ne?
Genau, jetzt müsste ich ein bisschen vorwärts fahren.
Genau.
Ja, und jetzt hoffen wir einfach nur, dass das auf dem Mond dann genauso einfach ist.
Die Forscher wollen den Mondbuggy besuchen, der 1972 bei der Apollo 17-Mission zurückgelassen wurde. Berühren dürfen sie ihn nicht mit ihrem Rover. Das liegt an den Lunar Heritage Guidelines, einer Art verschriftlichten Mondkulturerbe, das den Mond und die auf ihm lagernden Objekte vor ihrer Zerstörung schützt.
Also das Spannendste, was man daran lernt, ist eigentlich, was geschieht mit Materialien, die mehr als 40 Jahre auf der Mondoberfläche sind. Also wir haben da die Strahlung, wir haben die Sonne, wir haben Vakuum, wir haben Mikrometeoriten und all diese Effekte, da weiß man nicht, was die über die lange Zeit mit diesen Materialien machen. Blieb das Mondfahrzeug da noch so, wie es vor 50 Jahren da gelassen wurde? Oder wurde das von Mikrometeoriten zu Brei zerschossen? Das weiß man nicht. Das Beste, was man halt aus dem Satellit an Auflösung rausholen kann, sind irgendwie so 3-4 Pixel. Und da weiß man, da ist noch irgendwas. Aber wie es genau aussieht, wissen wir nicht. Und wenn wir jetzt dann zurückkehren, dann können wir uns das genau anschauen und wissen, okay, wenn wir jetzt eine permanente Basis auf dem Mond errichten wollen, dann dürfen wir nicht so viel Duct Tape benutzen, weil das ist schon nach 40 Jahren zerfallen, zum Beispiel.
PT Scientists gibt es unter dem Namen nicht mehr. Aber private Firmen haben heute ihren selbstverständlichen Platz in der Raumfahrt. Staatliche Weltraumbehörden schreiben Aufträge aus, auf die sich Firmen bewerben können. Andreas Schepers erzählt 2019 von einem Plan der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation.
Es gibt eine Mission, die dort diskutiert wird, die heißt ISRU, das steht für In-Situ Resource Utilization. Darauf bewerben wir uns.
Das Ziel dieser Mission ist, die natürlichen Ressourcen des Mondes nutzbar zu machen. Dort etwa Wasser oder Sauerstoff zu gewinnen, um sie nicht von der Erde mit hochnehmen zu müssen.
Es gibt Szenarien, wo man sich überlegt, ob man die mineralischen Vorkommen, die man im Mondgestein nicht nur vermutet, man weiß, dass sie dort sind, dass man sie abbaut. Da ist aber so ein bisschen die Frage, macht es ökonomisch Sinn, die zurückzubringen zur Erde? Ist der Energieaufwand gerechtfertigt oder macht es viel mehr Sinn, Dinge auf dem Mond zu verarbeiten? Die Idee ist eigentlich, wenn wir Wasser und Sauerstoff auf dem Mond generieren können, können wir daraus Antriebsstoffe für zukünftige Raumschiffe generieren. Und wir könnten dann zum Beispiel mit Raumschiffteilen, die auf der Erde gebaut werden, einzeln zum Mond geflogen werden, in der Mondumlaufbahn zusammengesteckt werden, könnten man dann die mit Treibstoff, der auf dem Mond generiert wird, betreiben und dann in die größere Tiefe des Alls vordringen zum Beispiel.
Der Mond als Sprungschanze in den Weltraum und als Testplattform. Auf dem Erdtrabanten könnten Wissenschaftler Treibstoff, Wasser oder Nahrung in einer lebensfeindlichen Umgebung herstellen. Geht etwas schief, sind sie in 3 Tagen wieder zurück auf der Erde. Vom Mars zurück dauert es etwa 9 Monate. Deshalb Zwischenstopp Mond. Doch nicht nur das. Die Rückseite des Mondes eignet sich für die Installation von Radioteleskopen, mit denen Strahlung messbar wäre, die aus der Frühphase des Universums stammt. Rückschlüsse, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, lassen sich ebenfalls auf dem Mond ziehen.
Der Mond ist quasi ein toter Körper. So, auf dem Mond wissen wir aber auch, gibt es Bereiche, die liegen immer in Dunkelheit, in den Polarregionen. In diesen Kratern sind Temperaturen bis minus 240 Grad und dort gibt es Wassereis. Und dieses Wassereis kam vermutlich mit Kometen auf den Mond. Die gleichen Kometen, die damals auch die Erde getroffen haben in der Frühphase. Und man vermutet, das ist eine Theorie, dass auf diesen Kometen erste organische Verbindungen waren, die das Leben oder die Ausgangsstoffe, die das Leben dann erzeugten, auf die Erde gebracht haben.
Zwei völlig verschiedene Motivationen, das Weltall zu erschließen, befeuern die Raumfahrt. Einerseits die Erforschung des Ursprungs allen Lebens auf der Erde und andererseits, ganz profan, Geld. Das Unternehmen Blue Origin schießt Weltraumtouristen in 100 Kilometer Höhe und soll später auch den Mond anfliegen.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start.
Go, baby, go. A beautiful liftoff of our new Shepard rocket here from West Texas. Listen to that BE-3 engine roar. You can follow along as she gains speed up to space in your top right corner of your screen. Just another day at the office. All right.
Ich denke, die Raumfahrt heute, insbesondere die astronautische Raumfahrt, ist vielleicht auf dem Stand der zivilen Luftfahrt vor 100, 110 Jahren. Also wirklich in ihren ganzen Anfängen. Und wenn man sich heute überlegt, was treibt die Luftfahrt? Das ist Tourismus. Klingt jetzt sehr weit weg, aber ist vielleicht tatsächlich eine logische Folge. Wenn man sich einmal sozusagen den Weg dahin erschlossen hat, wenn man die Technologien so weit im Griff hat, wenn man die Preise so weit gesenkt hat, dass man in bezahlbare Regionen kommt oder zumindest für einige Menschen bezahlbare Regionen kommt, dann denke ich, werden wir sowas wie Tourismus sehen.
Andreas Schepers redet ganz ernsthaft über Urlaub im Weltall. Das zeigt, wie viel seit Apollo 11 passiert ist. Unter lebensgefährlichen Bedingungen reisen die Astronauten 1969 in ihrer Cola-Dose zum Mond. Eine Pionierleistung, die unter höchsten technischen Anstrengungen erfolgt. Und das nur, um ein paar Stunden auf dem Mond zu verweilen. In nicht allzu ferner Zukunft fliegen Touristen vielleicht zum Spaß ins All. Und schon in ein paar Jahren könnten Menschen monatelang auf dem Mond bleiben, sagt Haro Zimmer.
Das macht natürlich nur Sinn, nicht dort zu landen und nur einmal herumzuspazieren, sondern etwas Sinnvolles anzustellen, eine Station zu errichten, längere Aufenthalte.
Wenn die Menschen zurück zum Mond kehren, dann sicherlich, um dort länger zu bleiben. Ich vermeide jetzt bewusst zu sagen, um dort zu siedeln. Weil das kann eigentlich nicht die Idee sein. Aber wenn die Menschen zurückkehren zum Mond, dann denke ich, wird das in eine Richtung gehen, wie wir heute Polarstationen in der Arktis oder in der Antarktis haben. Das heißt, Menschen werden dort für 6 Monate, möglicherweise für ein Jahr leben.
Die Europäische Raumfahrtagentur hat bereits konkrete Pläne für die Mondstation, die von Robotern und Menschen bewohnt werden soll. Wie ein Teil dieser Station aussehen könnte und wie er überhaupt auf den Mond gelangt, demonstriert Astronaut Matthias Maurer 2019 im Kölner Hauptquartier der ESA, einem wenig futuristisch wirkenden Zweckbau mit kahlen Gängen und Büros. In 2 Kartons liegen die Zukunftspläne der Raumfahrtagentur.
Das ist ein 3D-gedrucktes Modell und das ist ein Vorschlag, wie die ESA sich vorstellt, wie wir in Zukunft auf dem Mond eine Station aufbauen könnten.
Ich bin gespannt. Also es ist alles gut verpackt.
Ja, Architekturmodell steht auf der Verpackung. So, das ist jetzt Teil 1.
Ja.
Also ich habe einen blauen Zylinder. Das stellen wir uns vor, das wird von der Erde eingeflogen zum Mond. In diesem Zylinder haben wir dann eine aufblasbare Membran, die ist hier angedeutet in weiß. Das heißt, wir blasen unsere Mondstation erst einmal auf. Und damit diese fragile Hülle dann aber auch geschützt ist vor der harten Weltraumstrahlung, müssen die Astronauten im Inneren ja geschützt werden. Und die Hülle muss vor Mikrometeoriten geschützt werden. Deswegen bauen wir außenrum dann nochmal eine Schutzlage auf, die ca. 1 Meter dick ist. Und diese Lage wollen wir auf dem Mond auch 3D drucken.
Schon bald könnte diese Station auf dem Mond stehen. Von der Weltraumstrahlung abgeschirmt, mit einer Schicht zusammengepressten Mondstaub, Fachbegriff Regolith. Matthias Maurer verbindet beide Teile des Modells miteinander. Es entsteht ein kuppelartiger Bau mit 2 Etagen. Im Inneren sieht man Menschen ihrer Arbeit nachgehen. Es gibt ein Schlafzimmer, eine Kantine, Fitnessgeräte und eine Einrichtung für wissenschaftliche Experimente. Besonders luxuriös sieht das Interieur nicht aus. Aber wesentlich häuslicher als auf der Internationalen Raumstation, wo sich die Astronauten durch enge Gänge schlängeln müssen. Groß ist die Station nicht. Vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, mehrere dieser Kuppelbauten durch Verbindungsgänge miteinander zu verweben und dadurch mehr Platz zu schaffen. Die Bewohner sollen aus verschiedenen Nationen kommen. Ein globales Monddorf, das den Beginn einer neuen Epoche markieren würde, der dauerhaften Existenz des Menschen auf einem anderen Gestirn.
Wir möchten eine dauerhafte Präsenz, idealerweise in der Südpolarregion, weil die wissenschaftlich sehr spannend ist. Mhm. Die Chinesen haben auch angekündigt, innerhalb von 10 Jahren eine Station auf dem Mond aufzubauen. Und diese Station sieht sehr, sehr ähnlich aus wie unser Vorschlag.
Ja, also das, die Technik. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir dann wieder unterschiedliche Nationen auf dem Mond lebend haben.
Ist durchaus möglich. Ich hoffe vielleicht, dass die Chinesen ihr Modul aufbauen und die Europäer ihr Modul und die Amerikaner ihr Modul aufbauen und das Ganze aber dann eine internationale Mondstation wird. Ich würde mir wünschen, dass wir das Projekt gemeinsam machen und dieser Blick von außen und diese gemeinschaftliche Arbeit, das wird den Weltfrieden auch stabilisieren, da bin ich sicher.
Ich wünsche mir für unser Jahrhundert jetzt, dass wir am Ende des Jahrhunderts auch auf so ein positives Schlussbild zurückgucken, wenn es dann aus der Raumfahrt kommt, meinetwegen Abgesandte der Erde auf dem Mars oder die ersten Kolonien im Sinne von Forschungsstellen auf dem Mars, dann hätten wir tatsächlich die Apollo-Botschaft richtig verstanden.
Und wir haben so viel von den Apollo-Zeiten gelernt, mittlerweile auch verdaut. Vielleicht haben wir auch die 50 Jahre benötigt, um diese wissenschaftlichen Erfolge und technischen Erfolge erst einmal zu verarbeiten und umzusetzen. Und ich denke, wir sind jetzt gut aufgestellt, 50 Jahre danach wieder zum Mond zu fliegen und dort weiterzumachen, wo wir damals aufgehört haben.
Buzz Aldrin soll es angeblich nicht verkraftet haben, erst als Zweiter den Mond betreten zu dürfen. Als Kommandant der Mission wurde Neil Armstrong der Vortritt gewährt. Auf der Mondoberfläche machte Armstrong Fotos von Aldrin, dem es allerdings nicht in den Sinn kam, diesen Gefallen auch seinem Kollegen zu erweisen. Eines der wenigen Fotos, das Armstrong auf dem Mond zeigt, ist eine Art Selfie. Der Astronaut spiegelt sich in Aldrins Helm. Animositäten kann der Mensch auch auf dem Mond nicht überwinden. Das globale Monddorf, in dem Wissenschaftler aus verschiedenen Nationen zusammenarbeiten, ist eine schöne Vision. Der Weltfrieden ist deshalb noch nicht in Sicht. Vielleicht kommt es auch ganz anders. Rivalität und Konkurrenz könnten das neue Zeitalter der Raumfahrt prägen. Privatunternehmen konkurrieren um die besten Aufträge, drücken die Kosten und beschleunigen die technische Entwicklung. Nationen streiten sich um den Zugang zu Mondressourcen. Derjenige, der als erster auf dem Mond eine funktionierende Infrastruktur aufbaut, beherrscht den Mond. Ganz neue Fragen kommen auf.
Claims werden abgesteckt und gleichzeitig gibt es gerade auch eine große Diskussion darum, wie auf der Ebene des internationalen Rechts eigentlich damit umgegangen werden muss. Die Pläne sind ambitioniert, es gibt viele, viele Akteure. Das wird eine ganz interessante Debatte sein, ob es einfach möglich ist, ob man sozusagen als Staat oder gar als privates Unternehmen einfach sagen kann, hier, das Stück Mond, das beanspruche ich jetzt für mich, um das auszubeuten beispielsweise.
Zurück zum Mond. Warum es einen neuen Wettlauf im Weltraum gibt. Von Raphael Smarzoch. Es sprachen Franziska Ball, Christian Schuler, Carsten Fabian. Redaktion Johannes Bertou. Regie Rainer Schaller und Stefanie Ramp. Technik Susanne Herzig und Robin Ault. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019 mit einem Update 2024.
Vor 55 Jahren standen die ersten Menschen auf dem Mond. Im Radiofeature ging es heute auch um die neue Begeisterung für das All. Wenn Sie Lob, Anregungen und auch Kritik haben, schreiben Sie uns gerne radiofeature@br.de. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie das Radiofeature abonnieren. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Hi, ich bin Thies Maaßen und ich habe einen Podcast gemacht über das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944. Damals hat Stauffenberg versucht, Hitler zu töten mit einer Bombe, die in einer Aktentasche versteckt war. Und jetzt kommt's. Meine Oma hat immer behauptet, dass sie die Aktentasche für das Attentat besorgt hat. Am Anfang habe ich ihr gar nichts geglaubt, aber dann habe ich angefangen zu recherchieren. Was ich herausgefunden habe, hört ihr im Podcast Omas Tasche und das Hitler-Attentat. Ihr findet ihn im Feed von Alles Geschichte, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.